SWR 2 aktuell.
Mit Jenny Bayen. Guten Tag. Und das sind unsere Themen. Die Metall- und Elektroindustrie hat den Tarifabschluss geschafft. Wir berichten über die Reaktionen und wie dieser Abschluss zu bewerten ist. Die Weltklimakonferenz hadert mit der Abschlusserklärung. Woran es am offiziell letzten Konferenztag noch hakt, darüber spreche ich mit unserem Umweltredakteur vor Ort. Und die Proteste im Iran gehen weiter und die brutalen Antworten des Regimes darauf auch. Wir sprechen mit Amnesty Deutschland über die aktuelle Situation. Das und mehr gibt es hier in der nächsten halben Stunde. Schön, dass Sie dabei sind. Man darf ja auch mal mit guten Nachrichten ins Wochenende starten. Und die gibt es gerade besonders für die bundesweit 4 Millionen Beschäftigten in der Metall- und Elektroindustrie. Denn es gibt einen neuen Tarifabschluss. In Zahlen heißt der konkret 3.000 Euro Einmalzahlung und ab Sommer 5,2% mehr Gehalt. Später sollen in einer weiteren Stufe nochmal 3,3% dazukommen. Das Ergebnis der Verhandlungen im Bezirk Baden-Württemberg gilt als sogenannter Pilotabschluss. Im Kern soll der neue Tarifvertrag also bundesweit gelten. Für die große Weihnachts-Shopping-Sause hilft das allerdings nicht, denn die Einmalzahlung wird gesplittet und gibt es wohl frühestens ab März. Geli Hensoldt berichtet über die erfolgreiche, aber schwierige letzte Verhandlungsrunde.
Über 12 Stunden haben Gewerkschaft und Arbeitgeber den Tarifabschluss für den Südwesten verhandelt. Zwischendurch sah es sogar so aus, als würde auch die 5. Verhandlungsrunde scheitern. Um kurz nach 3 Uhr konnten sie in Ludwigsburg aber dann doch einen Abschluss verkünden. Das Ergebnis sei angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Situation für einige Betriebe sicher schmerzhaft, erklärte Harald Marquardt, der die Verhandlungen für die Arbeitgeber führte.
Es war immer klar, die Unternehmen litten genauso wie die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer unter der großen Inflation. Und deswegen werden wir sicherlich einige Unternehmen an die Kante gebracht haben. Wir glauben aber trotzdem, dass wir mit dem Gesamtpaket Laufzeit, Planungssicherheit etc. schon so viel helfen konnten, dass sie immer noch auf der richtigen Seite der Kante bleiben.
Nach Einschätzung der Gewerkschaft hingegen verdient die Mehrheit der Unternehmen weiterhin gut. Die IG Metall hatte in der Tarifrunde 8% mehr gefordert, auch um für die Beschäftigten die aktuell hohe Inflation auszugleichen. Das Ergebnis jetzt nannte der baden-württembergische IG Metall-Chef Roman Zitzelsberger einen akzeptablen Kompromiss.
Entscheidend ist, dass die Beschäftigten sagen, das ist für sie okay. Das wird sehr differenziert sein. Wir haben Betriebe, wo sehr gut läuft, wo mit viel mehr Arbeit, Sonderschichten, hohen Unternehmensgewinn sozusagen die Beschäftigten bestimmt höhere Erwartungen haben. Andere, die vielleicht in einer schwierigeren Situation sind, werden das deutlich positiver bewerten.
Im Ergebnis steigen die Löhne ab kommenden Juni um 5,2 und ab Mai 2024 um weitere 3,3%. Dazu kommen steuerfreie Einmalzahlungen von insgesamt 3.000 Euro. Am Ende erhalte ein Facharbeiter über die Laufzeit von 24 Monaten so rund 7.000 Euro mehr, rechnet der IG Metall-Chef Jörg Hofmann in Ludwigsburg vor.
Natürlich hätten wir uns an der anderen Stelle auch was Besseres vorstellen können, aber ich glaube, mit der Gesamtlaufzeit und den Tabellenerhöhungen bis zum Schluss 8,5%, den Beträgen, die während der Laufzeit den Kolleginnen und Kollegen zugutekommen, das ist schon ein Ergebnis, das sich sehen lassen kann.
Der Vorstand der IG Metall hat deshalb empfohlen, das Ergebnis in allen Tarifgebieten in Deutschland und damit für rund 4 Millionen Beschäftigte in der Metall- und Elektrobranche zu übernehmen. Dafür sprach sich auch der Arbeitgeberverband Gesamtmetall aus.
Der Tarifabschluss in der Metall- und Elektroindustrie steht also. Unsere Wirtschaftsredakteurin Sabrina Fritz meint, das ist für alle eine gute Nachricht. Ein Kommentar.
Der Protest hat sich gelohnt. Wochenlang sind die Metalle auf die Straße gegangen und haben nur eine Zahl gerufen, 8%. Diese haben sie nun bekommen. Nicht auf das Komma genau, aber mit der steuerfreien Einmalzahlung von 3.000 Euro ist das ein sehr guter Abschluss für die Beschäftigten. Zum Vergleich, bei der Chemie stand eine 6 vor dem Komma, im öffentlichen Dienst eine 2. Der Druck auf die Arbeitgeber war groß. Konzerne wie Mercedes, die viel verdienen, zahlen gerne mehr Lohn, wenn dafür nur die Bänder weiterlaufen. In dieser angespannten Situation auch noch ein Streik, das hätte der Branche wahrscheinlich noch mehr geschadet als dieser hohe Abschluss. Und auch die Geschäfte werden aufatmen. Anstatt zu streiken, werden jetzt viele Familien zum Weihnachtsshopping gehen, in freudiger Erwartung einer kräftigen Lohnerhöhung im kommenden Jahr. Doch für viele Betriebe wird diese Erhöhung eine zusätzliche Belastung sein, die sie kaum stemmen können. Die Verhandlungsführer werden viele böse Mails von ihren Mitgliedsunternehmen bekommen. Kleines Trostpflaster, die Lohnerhöhungen müssen erst im Sommer nächsten Jahres gezahlt werden. Der Abschluss ist damit ein Vorschuss auf die Zukunft, hieß es immer wieder in den frühen Morgenstunden nach einer langen Verhandlungsnacht. Ein Vorschuss, dass in einem Jahr die Krisen vorbei sind. Hoffnung darf sich jetzt auch Roman Zitzelsberger machen, der IG Metall-Chef von Baden-Württemberg. Er hat nach diesem Pilotabschluss gute Chancen, Vorstand der IG Metall Deutschland zu werden. Eine insgesamt erfolgreiche Nacht für die IG Metall Baden-Württemberg.
Ein Kommentar von Sabrina Fritz. Nicht nur die arbeitende Bevölkerung leidet unter den extrem hohen Preisen. Die Folgen von Energiekrise und Inflation treffen alle. Die Bundesregierung versucht seit Monaten mit diversen Spar- und Entlastungspaketen dagegen zu halten. Zum Beispiel für Arbeitnehmer und Rentnerinnen und Rentner. Aber auch Studierenden und Fachschülern soll jetzt finanziell unter die Arme gegriffen werden. Das hat gerade das Kabinett beschlossen. Hauptstadtkorrespondent Christopher Jenert mit den Einzelheiten.
200 Euro sollen Studierende und Fachschüler bekommen, um damit besser mit den steigenden Preisen für Energie und Lebensmittel klarzukommen. Anspruch auf das Geld haben laut Gesetzentwurf auch Teilzeitstudierende, Dualstudierende oder Menschen, die eine Doktorarbeit schreiben. Wichtig ist, dass sie ihren Wohnsitz in Deutschland haben und am jetzt kommenden 1. Dezember an einer Hochschule eingeschrieben oder in einer Fachschulausbildung sind. Das bedeutet aber nicht, dass das Geld im Dezember auch schon kommt. Es ist nämlich kompliziert. Die Kontodaten der Studierenden sind nämlich nirgendwo zentral erfasst. Bund und Länder müssen die erst auf einem Online-Portal sammeln. Möglich werden soll das voraussichtlich Anfang des Jahres. Aktuell gibt es dieses Portal nämlich noch nicht. Profitieren könnten von dieser Regelung bis zu 3 Millionen Studierende und 450.000 Schülerinnen und Schüler in Fachschul- und Berufsschulklassen. Mit der Maßnahme sind aber nicht alle auch zufrieden. Das Deutsche Studentenwerk begrüßt die Zahlung zwar grundsätzlich, aber betont auch, dass die 200 Euro noch nicht reichen und dass das BAföG auch an die hohe Inflation angepasst werden muss, so wie etwa in Österreich. Allerdings, die 200 Euro sind nicht die einzige Hilfe, die Studierende bekommen können. Für Empfängerinnen und Empfänger von BAföG wäre zum Beispiel auch ein Heizkostenzuschuss möglich. Und wer nebenbei zum Beispiel in einem Minijob arbeitet, hat im September schon die Energiepreispauschale von 300 Euro bekommen. Das gilt auch für Werkstudenten. Darüber, wie viele Studierende auch einen Job nebenbei haben, gibt es allerdings keine genauen Zahlen. Das Bundesbildungsministerium geht auf Nachfrage davon aus, dass mehr als die Hälfte aller Studierenden auch noch einen Job und somit Anspruch auf beide Pauschalen hat. Christopher Jenert, Berlin.
Heute wäre in Sharm el-Sheikh eigentlich Schluss. Eigentlich. Aber wie üblich bei der Weltklimakonferenz brauchen die Länder wieder ein bisschen länger, um sich darauf zu einigen, wie sie die Welt retten wollen und ob überhaupt. Darüber habe ich kurz vor der Sendung mit unserem Umweltredakteur Werner Eckert gesprochen. Herr Eckert, was sind denn noch die großen Knackpunkte? Woran scheitert eine gemeinsame Abschlusserklärung bisher?
Na, der wichtigste Punkt ist ja der, dass die Staaten hier zum ersten Mal über eine Lösung verhandeln, wie Schäden und Verluste in Drittweltstaaten ausgeglichen werden können, die klimabedingt sind, also durch Überschwemmungen, Starkregen oder dergleichen oder Dürren. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten auf dem Tisch. Die EU hat sich bewegt und hat gesagt, okay, wir sind zwar keine Fans von einem neuen Fonds, einer neuen Kasse für diesen Zweck, aber wir könnten da mitmachen, wenn erstens diese Kasse konzentriert ist auf die wirklich Armen und zweitens bei den Einzahlern auch die großen Schwellenländer dabei sind. Also das ist die Position der EU und das hat so ein bisschen die Möglichkeit geöffnet, dass sich auch andere dieser Position anschließen könnten und man da zum Kompromiss kommt.
Das heißt, glauben Sie, es wird jetzt heute noch einen Kompromiss geben?
Also heute ist eher unwahrscheinlich. Ich denke, das wird sich schon ein bisschen hinziehen, bis die dann alle zusammen sind. Die USA wehren sich entschieden gegen eine eigene Kasse für diesen Zweck und schlagen andere, weniger aufwendige Lösungen vor. Und auch China hat Vorbehalte. Insofern ist das nicht ganz so sicher. Und der zweite Punkt, der gestritten wird, ist die Frage, was machen wir denn vor 2030, um mehr Klimaschutz zu bekommen? Denn Fakt ist, es ist fast nichts passiert in diesem Jahr an neuen Zusagen zum Klimaschutz und die alten reichen nicht aus. Also was tun? Und dafür gibt es unterschiedliche Vorstellungen, vorwiegend eigentlich auch nur prozeduraler Natur. Also hat man einen solchen Prozess jetzt nur 1-2 Jahre oder zieht man den durch bis 2030, damit jedes Jahr erneut Druck im Kessel ist und alle Staaten quasi gezwungen sind, sich zu rechtfertigen, dass sie nicht genug tun.
Sie haben es jetzt schon teilweise angesprochen. Wie steht es um den Klimaschutz am Ende von 2 Wochen Klimakonferenz? Wie viele wichtige Entscheidungen für mehr Schutz wurden jetzt tatsächlich getroffen?
Also Entscheidungen werden hier nicht mehr getroffen, was den Klimaschutz betrifft, denn mit dem Paris-Abkommen ist ja quasi das gesamte Entscheidungsdrumherum passiert. Die Staaten sollen und müssen jetzt nationale Selbstverpflichtungen vorlegen und dann auch erklären, wie sie die umsetzen. Und da hat es, wie gesagt, keine oder kaum neue nationale Selbstverpflichtungen gegeben. Australien unter einer neuen Regierung hat deutlich mehr Klimaschutz zugesagt. China hat dagegen keine neuen Zusagen gemacht, obwohl das Land eigentlich bislang zu wenig hinterlegt hat bei diesem UN-Prozess. Aber man darf nicht erwarten, dass hier Klimaschutz organisiert wird. Er wird bestenfalls am Rande organisiert. So hat es zum Beispiel eine neue Energiepartnerschaft zwischen der Europäischen Union, den USA und Indonesien gegeben, wo es ganz konkret darum geht, die indonesische Wirtschaft von den fossilen Energien auf erneuerbare umstellen zu helfen. Und das sind natürlich sehr habhafte Schritte.
Deutschland sieht sich ja gerne als Vorreiter beim Klimaschutz. Gleichzeitig hat sich die Bundesregierung jetzt wegen der Energiekrise entschieden, mehrere Atommeiler länger am Netz zu lassen. Wie kam das denn jetzt insgesamt bei den Teilnehmern an?
Also ich glaube, das ist kein Thema. Das ist eine deutsche Entscheidung, die hier nicht diskutiert wird. Natürlich fragt man uns gelegentlich, wieso macht ihr das? Aber das ist nicht wirklich Thema bei dieser Konferenz. Vielmehr ist ein Thema, bleibt Deutschland bei seiner Zusage 2045 klimaneutral zu sein? Da hat der Kanzler schon zum Auftakt gesagt, das steht felsenfest. Allerdings wird immer wieder auch von anderen Staaten darauf hingewiesen, dass der gleiche Kanzler im Senegal finanzielle Mittel angekündigt hat, um dort neue Gasfelder zu erschließen. Und das kommt hier weniger gut an, weil es die Glaubwürdigkeit Deutschlands unterhöhlt.
Sie sind ja selbst in Sharm el-Sheikh vor Ort und waren auch schon bei vielen anderen Klimakonferenzen. Wie ist da dieses Mal im Vergleich zu anderen Konferenzen die Stimmung bei den Teilnehmerländern?
Also ich glaube, es ist fast erstaunlich, dass die großen Krisen der Welt jetzt gerade nicht so die Rolle spielen und trotzdem eigentlich eben Fortschritte grundsätzlich möglich sind. Es ist allerdings auch so, dass diese Konferenz von den ägyptischen Konferenzpräsidentschaft nicht gerade optimal bisher geleitet wird. Und das merkt man dann auch. Es herrscht Orientierungslosigkeit einfach, weil die Ägypter nicht die Zügel in die Hand nehmen und versuchen, hier Ergebnisse zu produzieren. Das ist eben auch ein Indiz, dass es noch lange dauern wird.
Sagt Umweltredakteur Werner Eckert von der Weltklimakonferenz. Vor genau einer Woche hat die ukrainische Armee Cherson zurückerobert. Die Freude darüber ist bis heute groß. Aber der Wiederaufbau ist schwer und sehr gefährlich, denn die russischen Soldaten haben nicht nur zahlreiche Beweise für Gräueltaten zurückgelassen, sondern auch jede Menge Minen. Aus Cherson berichtet Rebecca Barth.
Marina Tsiuskinas gesamte Familie liegt zurzeit im Krankenhaus. Sie hält ihre Tochter auf dem Arm und wiegt den Oberkörper hin und her. Die Kleine ist unverletzt. Aber gegenüber im Bett liegt Tsiuskinas Sohn. Sein Gesicht übersät mit Schrammen und kleinen Wunden, das Auge zugeschwollen. Bei der Flucht vor den Kämpfen in ihrem Dorf in der Region Cherson fuhr die Familie auf eine Mine, erzählt Tsiuskina der Nachrichtenagentur Reuters. Der Fahrer im ersten Wagen vor uns fuhr auf eine Landmine. Der Reifen fing Feuer und wurde auf uns geschleudert. Es gab eine Explosion. Ich weiß nicht, was passiert ist. Mein Mann wurde in Richtung der Minen geschleudert. Zum Glück ist er nicht explodiert. Er ist jetzt in einem kritischen Zustand. Meine Tochter und mein älterer Sohn sind unverletzt, aber der mittlere Sohn wurde reanimiert. Ihm geht es jetzt besser. Kein Einzelfall in der Region Cherson im Süden der Ukraine. Nur wenige Tage nach der Rückeroberung durch die ukrainische Armee verlor ein Bahnmitarbeiter in der Region seine Beine. Er war mit Kollegen gerade dabei, die Bahngleise zu reparieren, als er auf eine Panzerabwehrmine traf. Die Ukraine sei das am stärksten mit Minen verseuchte Land der Welt, sagt die stellvertretende ukrainische Innenministerin Miri Akopjan der Nachrichtenagentur Reuters. Wir wissen, dass die Minenräumung im ganzen Land mindestens 5 bis 7 Jahre dauern wird. Es ist das eine, die Gebiete zu überprüfen und die Flächen zu säubern. Das wird jetzt sofort gemacht, um Leben zu retten. Aber eine andere Sache ist es, das gesamte Gebiet der Region zu überprüfen.
Is the check to check the whole territory of the regions.
200.000 Quadratkilometer müssen in der Ukraine noch auf Minen untersucht werden. Eine Zahl, die sich nur auf das seit Februar zurückeroberte Territorium bezieht. Hunderttausende weitere Quadratkilometer sind noch immer von Russland besetzt. In der Region Cherson ist die Minenräumungseinheit von Ruslan Anikalov im Einsatz, wie Aufnahmen der Nachrichtenagentur AFP zeigen. Die Männer tragen schusssichere Westen und Helme. Vorsichtig bewegen sie sich über das Feld. Ich gehe sehr langsam und vorsichtig, schaue nach vorne, einen Meter nach links, einen Meter nach vorne, einen Meter nach rechts. Ich suche nach etwas Sichtbarem und dann suche ich mit dem Metalldetektor nach Minen. Mindestens 7 verschiedene Arten von international geächteten Landminen setzt Russland in der Ukraine ein. Das zeigt ein Bericht der internationalen Kampagne zum Verbot von Landminen. Russland gehört zu den 32 Staaten weltweit, die die sogenannte Ottawa-Konvention, einen Minenverbotsvertrag, nicht unterschrieben haben. Der Einsatz von Antipersonenminen ist dennoch ein Tabubruch. Meistens sind die Opfer Zivilisten. Bei seiner Arbeit findet auch Minenräumer Ruslan Anikalov etliche unterschiedliche Arten von Sprengkörpern. Alles, was es in der Sowjetunion gab und moderne Minen, Antipersonenminen, Panzerminen, Raketen, Streubomben, insgesamt viele Antipersonen- und Antipanzerminen, aber auch viele Sprengfallen. Bis zu 200 Menschen könnten mittlerweile durch Minen getötet worden sein, schätzt die stellvertretende ukrainische Innenministerin. Dutzende davon sind Mitarbeiter der Minenräumung.
Ein Bericht von Rebecca Barth. Die Proteste im Iran haben einen neuen Höhepunkt erreicht. In einem Großteil der Provinzen des Iran soll es vergangene Nacht Demonstrationen gegeben haben. Laut Menschenrechtsorganisationen haben iranische Sicherheitskräfte aus nächster Nähe auf die Demonstranten geschossen, teils mit scharfer Munition. Auch viele Geschäfte beteiligen sich an den Protesten und bleiben heute zu. Darüber habe ich kurz vor der Sendung mit Dieter Karg gesprochen. Er ist der Iran-Experte bei Amnesty Deutschland. Herr Karg, die Proteste dauern schon seit September an. Man geht davon aus, dass seitdem über 320 Menschen getötet wurden. Aber wie sicher kann man das eigentlich sagen?
Auch Amnesty ist vorsichtig mit der Veröffentlichung von irgendwelchen Zahlen, weil vieles eben im Dunkeln bleibt. Und wir befürchten aber, dass die Zahl wesentlich höher ist.
Die Menschen, die bei Protesten und in Polizeigewahrsam getötet werden, das ist ja nur die eine Seite. Die andere Seite sind die Todesurteile, die einigen Demonstranten jetzt drohen. Wie viele sind davon betroffen? Und glauben Sie, dass die auch alle vollstreckt werden?
Also bisher wissen wir von 21 Angeklagten, die ein Todesurteil erwarten könnten, wegen 2 Tatbeständen, Feindschaft gegen Gott und Verderben stiften auf Erden. Das hört sich zunächst mal ziemlich unheimlich an. Das sieht man auch, dass es auf der Scharia beruht. Das sind eigentlich Vergehen zum Teil, die gar nicht unter die schlimmsten Vergehen, für die die Todesstrafe verhängt werden dürfte, laut internationalen Abkommen fallen. Ich habe mal so ein bisschen hier zusammengesucht, wegen was das ist. Zum Beispiel, jemand hätte mit einer Pistole in die Luft geschossen oder auf seinen Social-Media-Inhalten wäre zum Beispiel Herstellung von Handgranaten gefunden worden oder es wären Molotow-Cocktails hergestellt worden oder man hätte Mülltonnen angezündet. Also das sind Fälle, wo man also sieht, das sind gar nicht mal die schlimmsten Vergehen, für die man eine Todesstrafe erwarten würde. Ob die dann vollstreckt werden, das können wir nicht sagen. Auf jeden Fall sind offenbar schon 6 Todesurteile gesprochen worden. Das andere sind also noch Anklagen, die ihnen drohen. Es könnte sein, dass einige davon vollstreckt werden. Vermutlich soll das zur Abschreckung sein, ein paar exemplarische Fälle.
Genau, die Todesstrafe ist ja schon lange eigentlich ein bewährtes Mittel, kann man sagen, der iranischen Führung, um Proteste unter Kontrolle zu halten. Funktioniert das jetzt immer noch?
Nein, offensichtlich nicht. Die Menschen haben kaum noch Angst. Sie verstoßen offen gegen die Regelungen, wie man auch schon sehen kann, daran, dass sie ohne Kopftücher auf die Straße gehen, dass sie zum Teil sogar runterreißen und anzünden. Und zum Beispiel in letzter Zeit auch einige Mullahs sogar angegriffen wurden und ihnen der Turban vom Kopf gerissen wurde. Also die Menschen zeigen, dass sie eigentlich nichts mehr zu verlieren haben und zu allem bereit sind.
Es sind jetzt nicht die ersten heftigen und auch blutigen Proteste im Land. Diese Woche gab es ja das traurige Jubiläum des blutigen Novembers 2019, bei dem die Menschen wegen hoher Benzinpreise auf die Straße gegangen sind. Heute, 3 Jahre später, geht es den Menschen eigentlich nicht besser. Bringen diese Proteste überhaupt was gegen so ein mächtiges und brutales Regime?
Ja, bis jetzt haben sie nicht dazu geführt, dass sich die Situation gebessert hat. Also die Staatsmacht konnte sich bis jetzt immer noch durchsetzen und die Proteste niederschlagen. Jetzt haben sie noch einen größeren Umfang, sodass es möglich erscheint, dass sie diesmal Erfolg haben könnten. Aber es ist zu erwarten, dass das nur mit noch mehr Blutvergießen einhergeht, denn es ist kein Anzeichen, dass die Staatsmacht einlenken will.
Der Westen verhängt ja als Reaktion und zur Unterstützung der Demonstranten immer neue Sanktionen gegen den Iran. Was ist Ihr Eindruck? Lässt sich die iranische Führung davon irgendwie beeindrucken?
Bis jetzt zeichnet sich das nicht ab. Die Äußerungen, die gegen diese angekündigten Sanktionen von Seiten der Regierung kommen, sind eher ärgerlich und zurückweisend. Aber es könnte trotzdem sein, dass diesmal sie doch eine Auswirkung haben. Denn was Amnesty zum Beispiel fordert, ist eine unabhängige Untersuchung durch die UN, dadurch, dass ein Gremium dort gebildet wird, das die Menschenrechtsverletzungen dokumentieren soll. Das könnte zumindest mal zu einer weiteren diplomatischen Isolierung des Iran führen. Allerdings wird der Iran leider von einigen Staaten immer noch unterstützt, zum Beispiel von Russland und China.
Was glauben Sie als Iran-Experte, wie wird diese Protestwelle und Gewaltspirale am Ende ausgehen?
Ich hatte eben schon gesagt, dass es wahrscheinlich ist, dass es sehr blutig sein wird. Wenn sich allerdings noch eine größere Anzahl von Menschen an den Protesten beteiligt und von Seiten des Staatsapparats auch einige sich von dieser Politik der brutalen Niederschlagung distanzieren, könnte es sein, dass es erfolgreich sein wird. Aber das ist ganz schwer zu sagen.
Sagt Dieter Karg, der Iran-Experte bei Amnesty Deutschland. Das neue Wohngeld Plus verspricht mehr Zuschüsse für mehr Menschen ab Januar. Allerdings häufen sich in diesen Tagen die Warnungen, dass mit monatelangen Wartezeiten zu rechnen ist. Heute hat sich der Städte- und Gemeindebund dazu zu Wort gemeldet. Katharina Fortenbacher-Jahn aus unserer Wirtschaftsredaktion. Zunächst mal, was läuft denn da schief?
Also da kann man natürlich jetzt streiten, ob zu hohe Erwartungen geschürt wurden und jetzt enttäuscht werden. Was aber in der Tat nicht machbar sein dürfte, ist, dass da sehr schnell jetzt Geld auf dem Konto derer landet, denen da neu was zusteht. Das wird greifbar, wenn man sich die Zahlen mal vor Augen führt. Die schiere Masse. Bisher waren rund 600.000 Menschen berechtigt für diese Zuschüsse. Ab 1. Januar werden es dann, wenn der Bundesrat zustimmt, mehr als 3-mal so viele, bis zu 2 Millionen. Also das heißt hunderttausende neue Anträge oft auf Papier, die einzeln dann zu prüfen sind. Die Bundesbauministerin Clara Geiwitz hat schon gesagt, naja, so für Februar und Januar gäbe es das Geld dann rückwirkend. Andere rechnen mit viel mehr Wartezeit. Der Städte- und Gemeindebund sagt, jetzt dauert es ja schon 5 bis 7 Monate, so einen Antrag zu prüfen.
Das heißt, wer sich da was erhofft, der sollte wahrscheinlich schnell einen Antrag stellen. Wo muss ich den denn einreichen?
Naja, also ab Januar dann bei meiner örtlichen Wohngeldbehörde in meiner Gemeinde, Stadt oder in meinem Kreis. Ich würde empfehlen, die Unterlagen schon mal zusammenzusuchen. Ich habe mir das mal angeschaut bei meinem Wohnort. Das ist eine ellenlange Liste von Punkten, die man da haben muss, von Dokumenten. Wenn ich schon Wohngeld beziehe, soll der Übergang ins Wohngeld Plus übrigens automatisch laufen.
Auf wie viel Geld können sich die Menschen dann einstellen?
Im Schnitt sind es heute 180 Euro Zuschuss und werden sollen es künftig mehr als doppelt so viel plus Heizkostenzuschuss und Klimazuschuss. Die genaue Höhe, die hängt allerdings vom Einkommen dann ab, wie viele Personen auch in einem Haushalt wohnen und von den Wohnkosten. Das wird alles Schritt für Schritt einzeln geprüft.
Ist das dann auch der Hauptkritikpunkt, also dieser bürokratische Aufwand?
Ja, auf jeden Fall. An sich stößt diese Wohngeldreform auf viel Lob, also inhaltlich. Aber es geht eben darum, dass das so kompliziert und aufwendig ist. Offenbar Städte und Gemeinden sagen auch, wir haben viel zu wenige Leute in den Wohngeldstellen. Eine Stadt wie Dresden zum Beispiel bräuchte 100 Personen mehr, um das zu bearbeiten. Bundesbauministerin Geiwitz hat im ARD-Hörfunk schon auf Kritik geantwortet, gesagt, natürlich, man hätte da noch mehr Vorlauf für die Verwaltung geben können, aber die hohen Nebenkosten, die seien halt jetzt ein Problem. Schneller geht's eben einfach auch nicht.
Schauen wir zum Schluss an die Börse in Frankfurt. Am Anfang der Sendung haben wir schon über den Tarifabschluss in der Metall- und Elektroindustrie berichtet. Wie kommt das bei den Anlegern an?
Ja, man kann sagen, zu recht positiv. Zumindest sind Autopapiere heute generell mit Gewinnen gestartet am Vormittag. Mercedes-Benz ist auch an der DAX-Spitze.